Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hey Anne, wir gucken gerade vor uns und sehen einen riesen Haufen an Verpackungen.
Ja.
Plastik, ich sehe Papier, eine Dose.
Einen Deckel.
Deckel.
Von einem Glas.
Irgendwas, was ich nicht weiß, was es ist. Okay, aber dafür haben wir ja jemanden uns eingeladen, der das uns hoffentlich erklären kann, was es ist.
Ja, wir haben heute die Lydia Richter zu Gast. Eine Kollegin, die in der Bedarfsgegenständeabteilung arbeitet und ich glaube, sie hat
ja gewisse Erfahrungen mit Verpackungen und Kunststoff, denn sie hat eigentlich schon während ihrem Studium sich hauptsächlich damit beschäftigt und ist jetzt eben seit vielen Jahren auch für uns am CVA tätig und macht hier Kunststoffverpackungen. Ja, herzlich willkommen, Lydia.
Hallo.
Hi. Was fasziniert dich nicht so denn an Kunststoff, dass du dich seit deinem Studium damit so intensiv beschäftigst?
Was ich sehr cool fand am Kunststoff im Studium war, es vergammelt dir einfach nicht im Kühlschrank.
Ja, stimmt, im Gegensatz zu der Gurke, die da auch liegt.
Genau, also ich fand das immer faszinierend. Wir hatten ein sehr cooles Praktikum, wo wir eben diese ganzen Schichtaufbauten, was ihr hier jetzt schon vor euch seht, auch im Praktikum auseinandernehmen musstet. Und das war einfach schön, weil man konnte eben diese Probe im Kühlschrank lassen oder also man musste sie noch nicht mal in den Kühlschrank packen. Aber es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, da Detektivarbeit zu spielen, diese Schichten auseinanderzunehmen. Und das war so ein bisschen das, was mich dann, ja, da hat dabei sein lassen.
Ja, und ich sehe jetzt hier auch schon so eine Gurke, die nicht mehr ganz so frisch ausschaut. Da stellt sich mir erstmal die Frage, warum haben wir denn eigentlich Lebensmittelverpackungen?
Genau aus dem Grund. Lebensmittelverpackungen sind primär dazu da, dass ich die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängere. Also wir sehen das hier an diesem schönen ehemals frischen Sellerie, der einen Tag bei mir zu Hause, also ich schneide den natürlich dann in dünne Scheiben, aber das braucht nicht lange Stunden, bis der bei mir zu Hause so eingetrocknet ist. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass ich jetzt zum Beispiel ein Lebensmittel bei mir einfach lagere im Haushalt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wie hier meine Gurke dann an der Schnittstelle relativ schnell schrumpelig wird, auch irgendwann der Wasserverlust einfach des gesamten Gutes das Problem. Das Zweite sind natürlich auch der Schutz vor irgendwelchen Kontaminationen. Ich möchte ja nicht, dass meine Schokocreme oder meine Schokoriegel in irgendeiner Weise zum Beispiel ja mit Verunreinigungen, also Sand oder Steine oder irgendwas in Berührung kommen, während ich...
Das Knirschen möchte niemand haben.
Richtig. Das heißt, das ist natürlich auch eine wichtige Funktion von Verpackungen.
Ja.
Dann habe ich natürlich, die allermeisten Verpackungen sind bunt bedruckt, das heißt Werbung, Marketing, wir haben lebensmittelrechtliche Vorgaben, die da drauf geschrieben werden müssen. Das heißt, der Verbraucher, die Verbraucherin muss informiert sein darüber, was ist in dem Lebensmittel enthalten. Dann haben wir ja einfach den Transport, also die Portionierung. Ich möchte ja keine Tonne von irgendeinem Lebensmittel mir zu Hause in die Wohnung stellen, weil ich es einfach nicht anders gemanagt kriege. Nicht vom Traktor mir irgendwie eine Ladung Gerste in die Wohnung kippen, sondern ich möchte eben mein Mehl in einer abgepackten Tüte kaufen. Und dafür einfach muss ja das irgendwie portioniert werden. Man muss es irgendwie dann zum Supermarkt bringen und dort verpacken können.
Brutal viele Aspekte, die so eine Verpackung eigentlich beachten muss. Also das war mir, ja klar, irgendwie, man geht damit so alltäglich um, aber so viele Sachen, also Anforderungen, sage ich, will ich jetzt mal nennen, die an so eine Verpackung gestellt werden. Damit hängt bestimmt auch zusammen, dass hier eben nicht nur Plastik liegt, sondern ich auch Papier sehe und eine Dose sehe. Was gibt es denn eigentlich alles für Arten für Verpackungsmaterialien?
Da bist du vollkommen richtig. Also wir haben jetzt hier schon eine große Auswahl. Ich habe natürlich noch, also gerade im Bereich der Kunststoffverpackungen gibt es natürlich eine wahnsinnige Vielzahl. Angefangen hier von so einer klassischen, einfachen Tüte. dann kennt ihr ja sicherlich einfach diese Schalen, wo Fleisch zum Beispiel drin gelagert wird, die dann oben drüber geschweißt sind. Wir haben die Großverpackungen, wir haben eben diese Single-Verpackungen, wo ich eben 2-3 Scheiben Käse auf so einem Tray habe und mit so einer Folie drüber. Wir haben aber im Grunde auch Anforderungen, dass man ja versucht, vor Reibung zum Beispiel auch ein Lebensmittel zu schützen. Klassisches Beispiel, die Cornflakes. Cornflakes sind ja nochmal in einer Kunststofftüte verpackt und eigentlich würde man ja denken, es reicht, dass ich die Kunststofftüte ins Regal stelle. Wenn ihr aber so Kunststofftüten mehrfach irgendwohin transportiert mit diesem bröseligen Inhalt und ihr drückt mal drauf, genau. Das heißt, deswegen packe ich zum Beispiel so eine Kunststofftüte Cornflakes nochmal in den Karton, weil der Karton mir einfach Stabilität und Festigkeit gibt.
Und reicht dann nicht eigentlich nur der Karton bei den Cornflakes?
Das eben wiederum nicht, weil Karton selber hat keine Wasserdampfbarriere. Also die Cornflakes sind ja so schön crunchy und knackig und ich möchte ja, dass das so bleibt. Wenn ich jetzt die Cornflakes einfach nur in den Karton einfüllen würde,
dann werden die lätschig.
Richtig.
Ja, klar. Papier wird relativ schnell feucht, oder?
Genau. Und das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel auch so verschiedene Verpackungsmaterialien in ihrer Form. Man würde ja sagen, okay, dann nehme ich einfach für alles so eine einfache Tüte. Aber ihr seht ja schon, da hinten habe ich zum Beispiel noch eine Aluminiumbedampfung auf meiner Tüte drauf. Und wir haben in den Verpackungen eine ganz große Kombination an verschiedenen Kunststoffen und verschiedenen Schichten. Also man denkt immer, und ich habe jetzt hier ein Beispiel mitgebracht, das hier ist eine ganz klassische, einfache Verpackung. Ich habe eine Monofolie da drauf. Also das ist sozusagen in meinem Mikrotomschnitt. Wir machen einen Querschnitt, also muss ich das vorstellen. Wir schneiden hier einmal mit dem Mikrotom einen Querschnitt rein.
Also wir schneiden einmal die Packung quasi ganz dünn auf, will ich es mal nennen.
Richtig.
Einmal quer durch
und das legen wir dann unter das Mikroskop. Und im Mikroskop können wir uns das dann eben so schön farbig anmalen.
Okay, ich sehe jetzt, die Folie ist 32 Mikrometer dick und besteht aus Polypropylen.
Genau, richtig.
Das ist das Einfachste.
Ist das so eine Standardverpackung?
Das ist noch nicht die Standardverpackung, das ist wirklich das Einfachste vom Einfachen.
Okay.
Die Standardverpackung besteht aus 2 Schichten Polypropylen meistens.
Warum?
Weil ich oftmals noch eine Bedruckung habe. Das hier ist jetzt hier eine klare Folie.
Ja.
Und wenn ich eine Bedruckung auf die Folie mache, dann ist die Bedruckung hier in der Mitte von, also quasi zwischen 2 Schichten Polypropylen.
Die ist quasi eingeschlossen zwischen Kunststoff, warum?
Damit keine Kontaminationen aus der Druckfarbe ins Lebensmittel übergehen.
Ah.
Also zum einen hat das natürlich für die Druckfarbe selber auch einen Sinn, denn ich möchte nicht, dass wenn ich jetzt da auch wieder Reibung habe, dass wenn ich die außen drauf gedruckt hätte einfach nur, dann kann es sein, dass durch Reibung einfach mein Druckbild verschmiert, sich abreibt und nicht so richtig gut funktioniert. Und was man halt, das hat man vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren festgestellt, wenn ich zum Beispiel so Verpackungen, sie werden ja einfach auf eine große Rolle aufgewickelt, bevor ich dann das Lebensmittel da drin abfülle. Und wenn ich jetzt auf der Außenseite bedrucke und dann eine Rolle bilde, dann habe ich quasi immer die Außenseite auf der Innenseite der nächsten Lebensmittelschicht gelagert.
Das heißt, ich stemple die Farbe auf meine Innenseite?
Unter Umständen, genau, das nennt man Abklatsch.
Okay.
Der Druckfarbe. Und dann kann es eben sein, dass ich Druckfarbenverbindungen auf der Lebensmittelkontaktseite, also der unteren Seite, habe. Und dann, wenn mein Lebensmittel abgefüllt wird in die Tüte, eben diese Druckfarbenbestandteile in mein Lebensmittel gehen.
Und das ist natürlich, was nicht erwünscht ist.
Richtig, genau. Und um das zu umgehen, hat man dann angefangen, eben diese Druckfarbenschichten in die Mitte der Folie zu machen. Also man bedruckt das die eine Folie auf der einen Seite und dann nimmt man eine Siegelschicht und kaschiert das dagegen. Also man verklebt das einfach miteinander und so ist die Farbe, also die Folie, schön bunt bedruckt und die Druckfarbenschicht ist sozusagen eingeschlossen und geschützt und dieser Übergang ins Lebensmittel findet eben nicht mehr in dem Maße statt.
Hey, solche Gedanken über eine Plastiktüte habe ich mir noch nie in meinem Leben gemacht.
Ja.
Und das geht ja noch weiter. Du hast hier zum Beispiel noch eine Tüte mitgebracht, die ist eigentlich, ja, sieht aus wie Aluminium. Du hast auch gesagt, die ist mit Aluminium bedampft.
Richtig.
Und wenn ich hier den Querschnitt mir anschaue, dann sind es eben nicht nur 2 Schichten, sondern dann sind es ja, keine Ahnung, 5, 6 verschiedene Kunststoffe, die zu einem zusammengefügt werden, oder?
Genau, richtig. Also hier haben wir eine Folie, die aus 7 Schichten, wenn ich es jetzt gerade richtig zähle,
plus minus
zusammengezählt ist. Und da geht es eben tatsächlich darum, verschiedene Eigenschaften der Kunststoffe zu kombinieren. Also ein Beispiel sind fettreiche Lebensmittel. Wenn ihr fettreiche Lebensmittel längere Zeit lagert, was passiert mit denen an der Luft?
Ja, die werden ranzig.
Richtig. Und ist ranzig werden geil?
Nee, das wollen wir nicht haben. Nee.
Genau.
Ich will ja das Öl beispielsweise noch benutzen können.
Ja gut, aber vielleicht eher Käse, oder?
Genau, Käse oder halt auch, also zum Beispiel Nüsse, Erdnüsse, Mandeln und so weiter. Das sind ja alles sensible Lebensmittel. Die enthalten ja Öle mit ungesättigten Fettsäuren. Die sind besonders ja oxidationsanfällig. Und wenn ich die aber jetzt einfach nur in so eine Polypropylenfolie abpacke, dann werden die zwar vor dem Wasserdampf geschützt. Also es kommt jetzt nicht Wasser von außen an die Mandeln zum Beispiel. Aber Polypropylen hat halt eben zwar eine gute Wasserdampfbarriere, aber keine gute Sauerstoffbarriere.
Das heißt, Sauerstoff kann durch, Wasser zwar nicht, aber Sauerstoff kann durch.
Genau, richtig. Das heißt, würde ich jetzt meine Mandeln in Polypropylen einfach nur abpacken, dann würden die relativ schnell auch ranzig werden.
Okay.
Und um das zu verhindern, gibt es zum Beispiel den Kunststoff Ethylvinylalkohol in der Kurzform EVOH. Und den seht ihr hier, der ist hier in dieser Folie in der Mitte eingebracht. Und da ist es wieder eine Besonderheit bei dem EVOH, dass es eine sehr gute Sauerstoffbarriere hat, aber nur, wenn an das EVOH selber kein Wasser rankommt.
Also muss ich das mit Polyethylenpropylen einpacken.
Zum Beispiel, genau. Also Polyethylen stimmt aber auch, weil Polyethylen hat genauso eine gute Wasserdampfbarriere. Also PE und PP sind sich sehr ähnlich. Aber ich muss eben einen Film herstellen, wo das EVOH durch zwei PE- oder PP-Schichten außen und innen geschützt ist, sodass ich dann diese drei Schichten sozusagen als Sauerstoffbarriere für die Wirkung dann in die Verpackung. Das heißt, ich habe, um quasi eine Sauerstoffbarriere zu benutzen, schon mal aus einer Schicht drei Schichten gemacht mindestens.
Das ist ja letztendlich Hightech.
Ja.
Ja, genau.
Und wir reden jetzt bisher nur vom Kunststoff, nehme ich an. Und jetzt muss da noch irgendwie Aluminium drauf.
Genau.
Wofür das denn?
Das Aluminium ist zum Beispiel als Lichtschutz gedacht. Also es gibt ja...
Damit es dunkel in der Verpackung ist.
Damit es dunkel in der Verpackung ist, weil zum Beispiel ja auch ihr bestimmte Aromen habt, die jetzt lichtsensitiv sind oder Farbstoffe habt, die lichtsensitiv sind, die dann ihre Farbe verändern, was man eben nicht möchte. Das heißt, die Aluminiumfolie bzw. Aluminiumbedampfung. Eine Bedampfung benutzt man bei Lebensmitteln, wo ich jetzt quasi den Lichtschutz möchte, aber aus Kostengründen sozusagen ich jetzt keine richtige Aluminiumfolie brauche. Eine richtige Aluminiumfolie, die ist mehrere Mikrometer dick, also die würde man jetzt hier im Schnitt sehen. Die Bedampfung ist wirklich nur 0,03 Mikrometer dick. Also man kann
extrem
auch...
Extrem dünn quasi.
Es ist extrem dünn. Man kann auch zum Beispiel, wenn ihr die Verpackung aufmacht und die einfach mal gegen das Licht haltet, ihr könnt die Lampe durchscheinen sehen.
Mhm. Stimmt.
Also das ist so dünn, aber dass es dann sicherlich beim Recycling auch wieder ein Thema ist, dass man das nicht runterkriegt, oder?
Genau. Also egal wie dick jetzt, ob es jetzt eine Folie ist oder eine Bedampfung, es macht es natürlich fürs Recycling umso schwieriger. Also auch generell, je mehr solche Schichten ich natürlich in diese Verpackung einbringe, umso schwieriger wird es, das dann wieder am Ende zu recyceln. Weil, also auch in der Analytik, bei mir mache ich das ja so im Labor, wir nehmen uns die Schichten und wenn wir, also wir machen diesen Mikrotomschnitt und wir sehen ja dann, okay, es ist entweder eine Schicht oder es sind mehrere Schichten. Und um jetzt zum Beispiel diese mittleren Schichten zu identifizieren, gehe ich dann her und gebe die zum Beispiel in heiße Ameisensäure, um diese Kleberschichten aufzulösen. Und dann komme ich zum Beispiel an die Mittelschicht dran. Und dann kann ich die eben vermessen und identifizieren, was das für eine Schicht ist.
Kann man sich so vorstellen, dass ihr das dann abzieht oder wie macht
ihr
das?
Ja, genau. Genau. Wow. Ich löse das in heißer Ameisensäure an und dann merkt man, dass das sich so langsam auseinander, also wie so ein Fächer aufgeht. Und dann kann ich die Schicht nehmen und kann die mit der Pinzette einfach voneinander abziehen. Oder eben auch, also es gibt auch noch andere Schichten. Jeder Kunststoff hat hier seine Besonderheit, dass er in bestimmten Lösungsmitteln löslich ist. Und das nutzen wir auch aus. Also wir können auch quasi Schichten einfach ablösen, indem wir wissen, okay, zum Beispiel PE und PP sind in Toluol super löslich. Dann kann ich eben die beiden weglösen und dann habe ich die nächste Schicht, die aber nicht in Toluol löslich ist. Das heißt, die bleibt natürlich stabil und dann kann ich gucken, ah, was ist denn das für eine Schicht? Und das wäre aber fürs Recycling ja genau das Gleiche. Also ich müsste ja mit Lösungsmitteln in irgendeiner Weise diese einzelnen Schichten irgendwie ablösen, um das wieder voneinander zu trennen. Und das ist natürlich, also auch die Lösungsmittel sind natürlich auch nicht gerade umweltfreundlich. Und das ist ein ziemlich großer Aufwand.
Jetzt sehe ich aber auch, du hast uns noch eine Dose mitgebracht. Denke ich, kennt auch jeder. Und was ist denn das für ein Material?
Genau, so Konservendosen bestehen aus Weißblech. Das sind verzinnte Eisenbleche sozusagen. Und eine Konservendose hat halt den Vorteil, zum Beispiel gegenüber Papier, dass ich die ganzen Sachen da drin sterilisieren kann. Also ähnlich wie man es bei der Glaskonserve kennt, unter hohem Druck kann ich das steril machen. Das heißt, dadurch verlängere ich auch wieder die Haltbarkeit. Genau das Gleiche kann ich hier mit der Konservendose machen. Das hat eben den Vorteil gegenüber Glas. Ich kann es fallen lassen. Ich mache es jetzt nicht, damit es nicht klirrt. Und dadurch habe ich natürlich eine hohe Stabilität. Und ich habe auch wieder, wenn ich das zumache, es ist lichtgeschützt, also ich habe keinerlei Austreten von meinen Sachen. Und ich habe natürlich hier einen Deckel drauf, der dafür sorgt, dass das Ganze eben luftig abgeschlossen ist. Das heißt, so eine Konserve kann halt viele Jahre irgendwo stehen und ja, mein Produkt bleibt nach wie vor dann frisch, so wie es eben eingekocht wurde.
Okay, und das ist auch wieder nur Metall, muss man ja mittlerweile fast schon sagen. Oder werden hier auch wieder verschiedenste Materialien kombiniert?
Du hast es richtig erkannt, Flo. Auch hier ist eine Beschichtung innen, eine Epoxidharzbeschichtung in den Dosen, weil sonst die Gefahr besteht, also gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel an Tomatensoße denkt, die ist ja sehr sauer. Und was passiert, wenn Metall und Säure aufeinandertreffen?
Alles löst sich auf, habe ich gelernt.
Richtig. Das heißt, wir wollen natürlich nicht, dass hier aus dem Weißblech einfach von den Metallen, die da verwendet worden sind, Ionen sich dann ins Lebensmittel lösen, weil vor allem ja auch, wir wissen ja, Schwermetalle sind ja auch nicht so gut für den Körper. Das heißt, um eben diese Metallschicht wiederum inert gegen diese Säure zu machen, werden auch hier ganz, ganz dünne Epoxidharzbeschichtungen aufgetragen, die eben genau diese Funktion übernehmen.
Wow, wirklich beeindruckend. Bei diesem ganzen Materialmix, da stellt sich für mich aber schon auch ein bisschen die Frage, klar, die Verpackungen sollen eigentlich ja die Lebensmittel schützen, aber wir haben jetzt Kunststoffe, wir haben Metalle, wie du sagst, und auch anderes Zeugs. Was ist denn mit der Verpackung selber? Kann da eigentlich dann auch irgendwas auf unser Lebensmittel übergehen? Wäre bestimmt auch nicht besonders wünschenswert.
Genau, definitiv. Also wir haben gerade beim Papier die Gefahr, dass eben gerade, wir haben ja, das ist ja eigentlich das Tolle am Papier. Wir haben eine sehr hohe Recyclingquote in Deutschland für unser Altpapier und wir benutzen natürlich auch Altpapierkartons dann wieder, also daraus wieder hergestellte Lebensmittelkartons für unsere Lebensmittel. Aber ihr seht schon, ich habe jetzt euch hier mal einen Frischfaserkarton. Also das heißt, der ist aus frischer Zellulose hergestellt.
Mhm. Und ja, ihr seht, der ist viel, viel weißer als der
richtig.
Andere.
Richtig. Und irgendwie gleichmäßig.
Und gut, das kommt durch den Strich, der auf der Verpackung ist. Aber das Wichtige ist ja eben tatsächlich das, was Flo gesagt hat. Ihr habt hier, der Unterkarton ist eben ein weißes Material. Also die Zellulose selber ist hier noch frisch,
neu, frisch.
Noch
ja.
Neu, genau. Und beim Recyclingkarton seht ihr eben, das sind so kleine weiße, gräuliche, bräunliche Sprenkel. Wenn man das unter das UV-Licht legen würde, dann würdet ihr sehen, dass immer kleine Partikel fangen an zu fluoreszieren. Das sind die optischen Aufheller. Also unser Kopierpapier zum Beispiel ist ja optisch aufgehellt, damit das so schön weiß, weißer als weiß glänzt. Sonst würde Papier ja eher immer so ein bisschen gelblich aussehen, so einen Gelbstich haben. Und wenn man natürlich dieses Kopierpapier wieder ins Recycling gibt, dann lösen sich diese Partikel, die mit diesen optischen Aufhellern überzogen sind. Und die finden wir dann eben auch hier wieder im Recyclingpapier. Deswegen kann man das ganz gut unter der Fluoreszenzlampe sich anschauen und miteinander dann auseinanderklamüsern. Aber eben dadurch, dass ich so viele verschiedene Ressourcen habt, die ins Altpapier kommen. Also ihr könnt euch vorstellen, wir haben Zeitungspapier, wir haben Magazine, wir haben zum Beispiel die ganzen Transportkartons, wir haben irgendwelches Durchschreibepapier, Durchschlagpapier, was dann
Kassenzettel.
Wieder Kassenzettel zum Beispiel ist auch was ein Spezialpapier ist, was uns viele Probleme gemacht hat, gerade im Hinblick auf Bisphenol A im Recycling.
Das heißt, da können tatsächlich chemische Substanzen dann auch enthalten sein, die, wenn es dumm läuft, auf unser Lebensmittel übergehen.
Genau, richtig. Also wir haben hier zum Beispiel ein klassischer Fall, ist das Thema, was vor 10 Jahren aufgekommen ist mit dem Mineralöl, weshalb wir überhaupt die Mineralölanalytik angefangen haben, war klassisch aus dem, weil man eben festgestellt hat, dass zum Beispiel sowohl die Druckfarbe, mit der man die Kartons bedruckt hat, als auch das Recyclingpapier dann selber eben Mineralöl enthalten hat. Und dieses Mineralöl ist gasflüchtig. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Cornflakes-Karton, und früher war das ja zum Beispiel auch so, dass ich halt zum Beispiel Paniermehl war einfach direkt im Karton abgepackt. Ne? Man hatte nicht nochmal eine Zwischenverpackung. Oder auch diese Tüten von den Backmischungen waren einfach nur klassisches Papier. Und man hatte die dann eben in diesem Umkarton. Aber man hat eben festgestellt, dass dann aus dem Recyclingpapier die Mineralöle eben ins Lebensmittel eindampfen auf das Übergehen. Und wenn ich es nicht nochmal in der Zwischentüte hatte und ich hatte einen direkten Kontakt, dann natürlich auch im direkten Kontakt übergegangen ist.
Ich glaube, da waren auch Nudeln betroffen, kann das auch sein?
Nudeln waren mit betroffen, genau. Je nachdem, in welcher Verpackung das war. Und man hat gerade beim Papier, also die Quelle für das, dass ich zum Beispiel so viel im Recyclingpapier finde, war der Zeitungsdruck. Also diese Druckfarbe selber für die Lebensmittelkarton, aber auch Zeitungsdruck wird noch mineralölhaltige Druckfarbe verwendet. Und wenn ich das natürlich als Quelle für mein Altpapier habe, dann wird natürlich diese Druckfarbe mit eingebracht. Das Ganze wird eben über den Recyclingprozess, also was dann in der Papierfabrik passiert, eben nur bedingt wieder ausgetragen. Also es gibt zwar mittlerweile so Reinigungsprozesse, dass eben so Druckfarbenbestandteile auch abgereinigt werden. Aber die schaffen das halt nicht, zu 100% diese Druckfarbe auszutragen. Und man hat bei den Lebensmittelkartons natürlich, nachdem man das Problem erkannt hat, auch umgestellt und nimmt keine mineralölhaltige Druckfarbe mehr für die Bedruckung. Aber im Rohstoff selber habe ich es natürlich immer noch drin. Das heißt, da kriege ich das jetzt natürlich auch relativ, weil es ist ja ein Kreislauf. Also ich kriege es natürlich dort auch, wenn es einmal drin ist, relativ schlecht raus. Es sei denn, ich bringe halt immer wieder Frischfaser dann mit dazu, um es so ein Stück weit zu verdünnen.
Und das ist sicher auch der Grund, warum Kunststoffe nicht so einfach wegzudenken sind, oder? Also, dass ich dann halt immer irgendwie doch noch einen Kunststoff brauche, oder?
Genau.
Ja, Moment, also bei Kunststoffen denke ich oder denken viele bestimmt auch wieder an Weichmacher oder solche Geschichten. Sind doch bestimmt auch in den Verpackungen drin, oder?
Nee, gar nicht so. Die klassischen Kunststoffe, die wir verwenden und die wir in den Verpackungen sehen, das sind Polyethylen, Polypropylen und PET zum Beispiel. Die kommen ganz ohne Weichmacher aus. Also ich habe Weichmacher tatsächlich nur hier in dieser Dichtung von meiner Deckel.
Also
einer Glaskonserve. Da habt ihr ja hier diesen kleinen weißen Ring. Und dieser kleine weiße Ring, der besteht aus PVC, Polyvinylchlorid. Und Polyvinylchlorid ist eigentlich ein Kunststoff, den kennen wir, wenn wir unsere Wohnungen oder unser Haus bauen, als Wasserleitungen. Das sind diese harten Rohre, die eben im Haus verlegt werden. Das ist PVC-Leitung, ein Hart-PVC. Und es sagt der Name schon, also das ist sehr spröde und sehr hart. Und um das flexibel zu bekommen, brauche ich einen Weichmacher, der dann eben in dieses PVC, in die Schmelze eingebracht wird. Und dann, wenn der Weichmacher da drin enthalten ist, dann bekomme ich eben ein Material, was ein bisschen flexibler wird. Und wir sehen, also gerade so Quietscheenden, ne, die kann man richtig zusammendrücken. Da sind eben 30-40% Weichmacher drin, um das halt richtig weich zu bekommen. Und eigentlich nur hier habe ich sozusagen eine PVC-Dichtung mit, die weich gemacht ist. Ansonsten in den klassischen Verpackungsmaterialien, die ich jetzt, ne, wo ich meinen Käse einpacke und so weiter, habe ich es eigentlich nicht weiter drin.
Ja, das ist ja eine schöne Nachricht, weil ich denke, das wissen viele bestimmt auch nicht, also ich inklusive.
So Kunststoff bringt ja auch immer noch so Gerüche mit sich. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel, ich denke an Fahrradsportflaschen oder so.
Müsst ihr eine riechen? Ich habe eine dabei.
Unbedingt. Unbedingt wollen wir ein Beispiel riechen.
Ich hoffe, sie riecht.
Bestimmt.
Oh ja, herrlich. Genau da möchte man sein Trinken reinfüllen.
Also es riecht sehr chemisch. Ja, und man möchte eigentlich nicht sein Wasser daraus trinken. Was mache ich denn jetzt mit so einer Flasche?
Genau, wichtig ist hierbei nicht der Geruch des Gegenstandes selber, sondern ob aus der Flasche wirklich was in dein Lebensmittel übergeht.
Also das heißt, ob mein Wasser dann stinkt, wie die Flasche selber.
Genau, also rechtlich gesehen ist im Bedarfsgegenständerecht, also wir haben ja quasi unsere Rahmenverordnung und dort wird die sensorische Beeinträchtigung darüber definiert, dass Lebensmittel organoleptisch beeinträchtigt wird. Das heißt, dass eben das Lebensmittel irgendwie in seiner Sensorik verändert wird. Und erst dann kann ich wirklich sagen, der Gegenstand ist nicht in Ordnung. Also streng genommen könnte die Flasche stinken, wie sie möchte. Wenn dein Wasser diesen Geruch nicht annimmt, ist alles fein.
Mhm. Und auch aber nicht danach
Regel,
schmeckt.
Ja, aber in der Regel tut es das ja es dann doch, oder?
Genau, es tut es trotzdem. Also das machen wir auch regelmäßig oben im Labor. Wir haben immer sensorische Prüfungen und dann wird eben in einer Abstufung überprüft, ob jetzt das Wasser, wir lagern das eine gewisse Zeit, also haben wir Vorgaben dafür, wie lange jetzt welcher Gegenstand zum Beispiel dann mit Prüfwasser abgeprüft wird. Und dann gibt es eine Blindverkostung, das heißt, wir wissen nicht, was der Gegenstand ist, sondern das wird gegen Referenzwasser verkostet. Und dann wird im Grunde rausgeschmeckt, okay, ich habe hier eine sensorische Abweichung und wir beschreiben dann auch, was ist jetzt die Abweichung. Also zum Beispiel, du würdest jetzt sagen chemisch, ich würde sagen, bei Polyethylen, es riecht wie ausgeblasene Kerze.
Ich muss nochmal riechen, um zu schauen, ob ich die ausgeblasene Kerze riech. Anne?
Also ich rieche das nicht so.
Deswegen haben wir ja die Fachfrau, Fachmänner.
Hast du das gerochen?
Nee, habe ich nicht. Okay. Für mich riecht es halt wirklich nur unangenehm, ja. Hauptsächlich. Ja.
Genau, das ist die Schwierigkeit eben. Ne? Der Verbraucher und die Verbraucherin oder auch ihr könnt super schwer das ja verbalisieren. Und das ist tatsächlich bei der Sensorik immer das Problem, das richtige Wort zu finden, das zu beschreiben. Und das ist bei uns oben in unserem Sensorik-Panel wirklich auch eine Herausforderung. Wir schulen das mit unseren Mitarbeitenden, damit die einfach da fit sind und diese genau für diese Begriffe letztlich dann auch den richtigen Geruch haben. Also wir haben da so Stifte, ich habe jetzt leider keinen dabei. Und da kann man aber dann tatsächlich das abriechen, weiß, ah, das ist jetzt der Schwimmring zum Beispiel. Und dann kann ich gucken auf dem Stift, was ist jetzt die chemische Substanz dahinter.
Riecht meine Flasche nach Schwimmring.
Zum Beispiel, genau.
Okay.
Sehr spannend.
Super. Auf der Flasche steht BPA-free. Ich glaube, dieses BPA steht für Bisphenol A, ist das richtig?
Richtig.
Ist das denn ein Thema?
Bisphenol A ist ein großes Thema in den letzten Jahren und beziehungsweise auch jetzt gerade aktuell. Bisphenol A ist eine Substanz, die wir eben gerade zum Beispiel hier in diesen Epoxy-Coatings finden.
Also in Dosen?
In den Dosen, genau. Also es ist ein Monomer, also ein Grundbaustein dieses Harzes, was dann polymerisiert. Also ich brauche ja für eine Polymerisation immer ein paar Grundbausteine und die verbinden sich miteinander und dann...
Dann habe ich einen Kunststoff.
Genau. Und das Bisphenol A finden wir eben in diesen Epoxy-Coatings und es ist zum Beispiel auch das Monomer des Polycarbonats. Das heißt, in Polycarbonatflaschen bis 2011 durften zum Beispiel Babyflaschen noch aus Polycarbonat gefertigt werden. Und da habe ich natürlich, wenn ich jetzt eine Polymerisation ist, wie alle chemischen Reaktionen, natürlich nicht 100% vollständig. Das heißt, ich habe immer noch so ein paar Restmonomere, die eben nicht miteinander sich verbunden haben. Und wenn diese Restmonomere im Kunststoff sind und ich fülle dann meine Milch ein oder mein Wasser, dann kann es eben sein, dass diese Restmonomere in mein Lebensmittel wieder übergehen. Und beim Bisphenol A ist es so, dass wir es hier mit einem, wieder Fachjargon, endokrinen Disruptor zu tun haben, also übersetzt eine hormonell wirksame Substanz.
Danke für die Erklärung.
Die so ähnlich wirkt wie Östrogen.
Ah, okay.
Also weibliche Hormone.
Sexualhormone, genau.
Ja, ich glaube, das sind wir uns einig, wollen wir eigentlich nicht unkontrolliert in unserem Essen und Trinken haben.
Und schon gar nicht bei Babys.
Genau. Und deswegen ist eben auch die Herstellung von Babyflaschen seit 2011 aus Polycarbonat verboten. Man hat dann eben auf andere Materialien sich ausgewichen. Und man sagt eben so ein bisschen dann jetzt, weil das auch so medienwirksam war mit dem Bisphenol A, dass natürlich die Hersteller dann darauf reagieren und im Grunde auf ihre Gegenstände überall jetzt draufschreiben, Bisphenol A frei, um eben dem Verbraucher oder der Verbraucherin zu suggerieren, ja, mein Produkt enthält diese Substanzen nicht. Bei jetzt so einer Fahrradflasche aus Polyethylen ist das eigentlich ein bisschen Werbung mit Selbstverständlichkeit, weil im Polyethylen habe ich jetzt nicht Bisphenol A als Grundmonomer. Das heißt, wo soll es denn eigentlich herkommen? Wir haben Bisphenol A aber auch im Papier. Also Flo hatte vorhin sehr die Kassenzettel angekündigt.
Ja.
Bis 2020 war Bisphenol A zum Beispiel in den ganzen Kassenzetteln enthalten.
Die werden nämlich, glaube ich, erhitzt an der Stelle, wo das reingedruckt wird. Und dazu brauche ich vermutlich einen Kunststoff, oder?
Ja, einen Kunststoff nicht, sondern ich brauche einen Farbstoff. Diese Thermopapiere haben tatsächlich, wie du richtig sagst, also sie sind eigentlich, der Farbstoff ist farblos. Und sobald die Hitze draufkommt, ändert der seine Konformität und wird schwarz. Und damit er aber seine, ne, das, also im Grunde, er wechselt in der chemischen Struktur etwas, damit er diese Struktur umwandeln kann, braucht er eine Säurekomponente und das ist Bisphenol A. Also vom Bisphenol A kommt quasi ein Proton, was dann den Farbstoff schwarz macht.
Wow. Und jedenfalls, klar, kann ich mir vorstellen, jetzt sind so Kassenzettel auch eben im Altpapier, die werden mitrecycelt und sind wieder in der Verpackung und am Ende dann wieder im Lebensmittel. Also genau. Augen auf beim Recyceln auch ein bisschen. Das
genau, da richtig. Auch mit. Und da ist, also zumindest bis 2020 war Bisphenol A erlaubt. Seit 2020 ist es auch für die Herstellung von Thermopapier gar nicht mehr erlaubt. Also die neueren Kassenzettel haben jetzt alternative Stoffe. Aber auch das wichtig zu wissen, ein Thermopapier, also so ein Kassenzettel, der gehört nicht in die Altpapiertonne, sondern der gehört in die Restmülltonne, um genau diese Kontamination des Altpapiers damit zu vermeiden.
Wow, super. Also wirklich wahr. Wir haben hier, ich glaube, wir könnten noch ziemlich in die Tiefe gehen. Ich glaube, dein Wissen zu Kunststoff und Verpackungen ist fast grenzenlos.
Vielleicht noch ein verbraucherinteressantes Thema. Wenn man hier so eine Plastik-PET-Flasche habe, wo Wasser drin ist, also Mineralwasser, da steht oft drauf, soll vor Sonnenlicht geschützt werden. Mhm. Warum oder wieso?
Genau, weil es ein sogenanntes Sonnenlichtaroma bei PET-Flaschen geben kann. Das sind wir auch wieder bei der Sensorik, also durch die UV-Strahlung der Sonne. Wenn ich die Flasche jetzt im Sonnenlicht stehen lasse, können eben bestimmte Spaltungen im Kunststoff passieren. Das heißt, ne, quasi das UV-Licht zerschießt,
macht den kaputt quasi
zerschießt
ein bisschen,
mir den Kunststoff, genau. Ja. Und dadurch entstehen dann wieder Reaktionsprodukte, zum Beispiel Acetaldehyd, was so ein blumig, fruchtiges, eigentlich ein recht angenehmes Aroma hat, aber was eben trotzdem zu einem Fehlaroma führt. Und im Fachjargon nennen wir das Sonnenlichtaroma. Das heißt, man merkt dann schon am Geschmack des Wassers, dass da was nicht in Ordnung ist. Und aber das ist der Grund, weshalb die Flaschen eben möglichst dunkel gelagert werden.
Müssen wir doch alles in Glas verpacken? Denke ich, Getränke zumindest, aber ich denke, das ist halt unheimlich schwer, oder? Ich glaube, das ist der Grund, warum, und es geht natürlich kaputt, im Gegensatz zu den anderen Flaschen wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der Grund generell, warum Glas immer seltener verwendet wird.
Bei Glas ist natürlich der Vorteil, dass ich ein super inertes Material habe. Ich habe so gut wie keine Übergänge von irgendwelchen Stoffen in mein Lebensmittel. Also Glas ist dahingehend natürlich ein super Material. Aber aus dem Umweltaspekt, ich habe zum einen brauche ich sehr viel Energie, um Glas wieder zu recyceln. Und zum anderen natürlich, wenn ich jetzt alles in Glas verpacke, dann wird das Gesamtgewicht deutlich höher und damit natürlich auch die Transportkosten. Ich muss ja das Glas erstmal von A nach B dann auch fahren und so. Das heißt, ich verbrauche mehr Sprit. Und das macht es natürlich so ein bisschen schwierig in der Abwägung zu sagen, ich verpacke jetzt alles nur noch in Glas. Das wäre für den Lebensmittelschutz natürlich super, aber für den Rest nicht ganz so super.
Wow, wow, wow. Also wirklich Verpackungen, noch nie so viele Gedanken gemacht. Das war richtig spannend, mal ein bisschen was Neues lernen und ja, sich vielleicht mal ein bisschen aufmerksam zu sein, was es denn da alles so gibt. Mir hat es riesig gefallen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Lydia.
Genau, ganz herzlichen Dank an Lydia Richter, die heute uns
ein bisschen in die Welt der Verpackungen entführt hat, würde ich mal behaupten. Ja?
Genau.
Ganz herzlichen Dank, ihr zwei, dass ich da sein durfte.
Tschüss.
Ciao.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.